Die letzten Monikaner, der ultimative Podcast für alle, die glauben, ab und an im falschen Film zu sein. Mit Monika Gruber und Andreas Hock.
Eier, wir brauchen Eier.
There is a new sheriff in town.
Für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben.
Ja, guten Morgen, Herr Hock. In Strahlen güldenes Licht getaucht, das Antlitz. Ich bin begeistert.
Ich bin so glücklich, dass ich das Winterchaos überstanden habe, liebe Monika und liebe Zuhörer da draußen. Es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Die Bundeswehr musste kommen hier in Nürnberg. Es war zwei Zentimeter Neuschnee. Die Schulen waren
unfassbar.
Zu. Straßen wurden nicht mehr geräumt. Die Krankenhäuser waren überlastet. Also es, Notstand ist ausgebrochen, wie ich es noch nie erlebt habe. So ein Wetter. Also 2 Zentimeter Neuschnee, das war, es muss sich ein bisschen angefühlt haben wie im Krieg.
Wenn du dann Bilder siehst von früher, wo meine Eltern zur Schule gegangen sind, mein Vater noch mit der kurzen Lederhosen, weil es keine langen Hosen gab, der hat dann so lange Strümpfe mit einem Strapsgürtel gehabt, wirklich so lange, selber gestrickte, kratzige Socken, die natürlich, bis du in der Schule warst, watschelnass waren, weil die natürlich links und rechts wie so Gamsen dann in die Schneeberge reingesprungen sind und Schneeballschlag gemacht haben. Und jetzt war diese Strümpfe, sagte, die waren dann nass und die haben gestungen und kratzt und du hast die Schuhe neben den Herd stellen müssen, neben den Holzofen, der da im Klassenzimmer war. Und die sind dann eigentlich ganz trocken geworden und du bist dann mit den feuchten Schuhen wieder heimgegangen. Also es kam sich alles hin. Und rechts und links war der Schnee mannshoch aufgeschoben. Und wenn du das gesehen hast, und heute gehst mit einem Helm, die Mama und das Kind begleitend, gar nicht mehr in die Schule natürlich, weil Gottes Willen ist. Und die Leute können auch alle nicht mehr Auto fahren. Die sind völlig hysterisch, wenn es 3 Flocken schneit. Und natürlich wieder, ich war beim Aldi, geh selten zum Aldi, aber da habe ich einen Wodka gehabt, zum
Herdputzen,
ich sag's, nicht für die Einfahrt.
Ja, nein, salzen dürfen wir nicht mehr.
Damit. Bestes Mittel. Ja, was haben sie gesagt, was man jetzt hinstreuen soll? Was haben sie jetzt gesagt? Was ein absurder Vorschlag, was man in die Einfahrt schütten soll. Weil, na, Gurkenwasser. Wie in der Däderei. Gurkenwasser. Da war Essig und Salz drin ist. Und man sagt, also, wo wir angekommen sind. Und ich wollte sagen, am Samstag Hamsterkäufe. Es war Klopapier, eine Schneisenneitlung. Und alle frisch waren auch weg, wo du denkst, die Leute sind so anfällig. Ich sag's dir immer. Wenn du den Leuten erzählt hast in Deutschland, rote Autos verursachen Ohrlappen kriegst. 2 Wochen später, das wiederholst du in den Abendnachrichten. 2 Wochen lang. 2 Wochen später brennen in den Straßen ja, rote Autos. Ich schwör's dir, das ist kein Scherz. Wir lachen nur, aber gut, dass wir da nicht lachen.
Ich habe ja kein rotes Auto. Ich hab kein rotes Auto.
Ich hatte eins, ein tomatenrotes. Das war großartig.
Meine Eltern hatten mal ein Auto in Orange. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es war mal eine Innenfarbe Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. War Orange ja? Die...
Du, da gibt's eine, ich habe dir mal erzählt, eine Instagram-Seite, die heißt The War on Beauty. Also der Krieg auf die Schönheit oder der Krieg gegen die Schönheit, so also was grammatikalisch korrekt formulieren. Und da werden Bilder gezeigt, wie die Straßen ausgeschaut haben vor 40 Jahren. Die waren alle Autos bunt. Und da waren die Häuser auch bunt. Also kannst du dich erinnern an den 60er, 70er Jahren, da waren, das eine war gelb, das andere rosa, hellblau, grün, alles. Und jetzt ist alles in einer Kakophonie aus beige, grisch, grau, versinkt das alles. Die Leute, wenn du Fußgänger zum Herz siehst, du siehst nur eine graue, sich nach vorne schiebende Masse. Das ist, als ob es die Farbe rausdraht. Und genauso sind die Leute drauf, nämlich so miesepetrig halt. Also außer mir zu natürlich.
Du weißt, dass ich ja ein Freund
mir
der
und
bunten
die Amigos.
Farben bin. Die Amigos hören übrigens auf.
Du, ja. Das habe ich gelesen. Was ist da passiert? Das gibt's
ich
doch
nicht. Ich
weiß
es nicht. Wie kann
meine
man
Amigos.
Mit Ende 70 ist man noch voll im Saft in der Schlagerbranche. Da zählen ja, sie noch also zu den
dich.
Nachwuchstalenten. Also das hat mich
wenn ich alte
getroffen.
Schabracken wieder auf Tour geht, dann können doch die anderen wissen. Und ich würde allen empfehlen, da gibt es eine super Doku über die Amigos. Wer das noch nicht gesehen hat, die sind wirklich sympathisch. Da sind auch die Frauen dabei. Und
ja, die eine ist ja verstorben, glaube ich.
Die eine ist leider verstorben.
Aber sind das Geschwister? Oder können die?
Nein.
Die schauen sich nur ähnlich zufällig,
nein,
oder wie?
Ja.
Und ich glaube, die
das
rauchen
so wie bei
auch wahnsinnig
Ehepaaren
viel. Die schauen so aus, als ob sie unfassbar viel rauchen würden.
Da war das Catering an dem Glastisch im Wohnzimmer, war nur riesige Flaschen Coca-Cola und ein bisschen Jackie, glaube ich, aber zu. Und überall standen Aschenbecher. Ja, also so. Ich glaube, die Ernährung besteht aus Jackie-Cola und Zigaretten. Also ich finde mir sehr sympathisch. Und die sind total, die leben heute noch in demselben Ort und sind total bodenständig und völlig unabgehoben und sind ja wirklich, die haben mal, sind ja Stars, die haben ja unglaublich viel Geld verdient, aber total down to earth. Mir gefallen die, ich mag die.
Die spielen fast so große Hallen wie du. Und eigentlich solltest du die in deinen Podcast holen, von dem du ja gerade deinen anderen Konkurrenz-Podcast, von dem du zurückgekehrt bist, und mal einvernehmen. Das würde mich total interessieren, aber du hast...
Ich frag, ob die Vorprogramme haben bei mir. Die Amigos zusammen mit Roland Hefter.
Ja.
Die Tres Amigos, das war doch... Ja, das war doch super. Also, ich muss an Roland fangen mal. Also,
das kannst du nicht zahlen, glaube ich. Das geht. Dann würde
ich auch nicht. Na genau, das spielen sonst.
Ja. Aber wer war diesmal zu Gast bei dir, außer den Amigos?
Wolfgang Viereck.
Nein.
Was sehr lustig war, ja.
Ah, cool.
Wolfgang Viereck, der einen Tag später ist er nach Arizona wieder geflogen, weil die Hälfte des Jahres in Arizona und die Hälfte des Jahres in Bayern und haben wir echt Ski-Garage, wirklich. Und eine coole Geschichte erzählt, zum Beispiel, er war doch, also meine Lieblingsrolle habe ich ihm auch von dir übermittelt an dieser Stelle, schöne Grüße, dass meine Lieblingsrolle beim Schwammalkönig auch, aber meine allerlieblingsrolle war natürlich der Tierpark Tony in Monaco, Franzi. Und dann hat er erzählt, dass der Hund, diese Doggy, der Francis, das war sein echter Hund damals. Das war sein Hund.
Ja, sehr gut.
Und dann, ich habe mich schon gedacht, warum der Hund so total auf ihn fixiert war, sagt er. Und auch lustig, er war auch mit diesen zwei Typen unterwegs, mit dem Schorschi und mit dem Glorner und so. Und er sagt, die waren ja total wild und die haben sich ja damals in den Zeiten, die haben sich alles eingeschmissen, was Gott verboten hat. Und bei der Szene, wo sie in der Wirtschaft saßen von der Ruth Drexel, ist der Kleine immer eingenickt während dem Drehen. Und dann hat er so, nein, du mir dran, der Wolfgang so. Und dann hat er gesagt, oh, scheiße, ich habe mir das falsch eingeschmissen. Hat der Depp sich ein Valium eingeschmissen statt Drogen? Das ist so ein Depp. Was du denkst, das ist einfach cool. Und er hat tatsächlich über seine wilden Schwabinger Zeiten erzählt und wie er zu seiner Liebe zu Amerika eingekommen ist, dass der Papa bei den GIs als Koch gearbeitet hat. Und er ist einmal in der Woche mit seinem Bruder mit dem Radl dann übergefahren, Otto Brunn, und durfte da in der Kaserne mitessen. Die haben ja dann schon ganz andere Sachen, also unter anderem auch Fleisch, was es natürlich nicht so gab. Und dann ist ihm eigentlich immer im Gedächtnis geblieben, es hat ihn total geprägt, dass die Amis alle so freundlich waren und so offen und natürlich super, super kinderlieb. Und das hat ihn eigentlich so zutiefst beeindruckt. Und eines Tages ist der Papa mit nach Harley Davidson heimgekommen. Und da war natürlich in der Siedlung Aufruhr. Allein das Geräusch, als der da eingefahren ist. Und er hat das beschrieben und sagt, das war für ihn Magic. Und die Mama hat von oben runtergeschaut und er hat an ihrem Blick erkannt, das Motorrad hat der Papa nicht lang. Und man musste nach 2 Tagen dieses Motorrad wieder zurückbringen und gegen irgendeine deutsche Chaisen austauschen, weil sie sich einfach die Versicherung und alles drum und dran nicht leisten konnten. Und die Mama war saubös auf den Vater und hat ihm das dann ausgeredet. Und er hat sich dann irgendwie vorgenommen, eines Tages fahre ich so eine Halle. Großartig, oder?
Sehr großartig, aber der ist jetzt auch schon Mitte 70 oder so, ne?
Der ist, 75 und schaut großartig
aus. Und hat so einen Lausbubenscharme, hat der sich, so wie ich.
Wahnsinn. Ja, so wie du. Top fit. Und jetzt, ich möchte keine Werbung machen, aber auf alle Fälle hat er gesagt, die Maskenbildnerin, die Heidi hat so den abgepudert und hat dann gesagt, na, also du schaust so super aus. Wolfgang, was ist dein Geheimnis? Das ist irgendwie so, Fußgänger, euer Wollers. Und dann hat wirklich, und dann habe ich gesagt, schau her. Dann hat er mal seine Handflächen, so, fahr mit rüber. Das ist ja also Wahnsinn. Dann hat er gesagt, du hast Handflächen wie ein Baby hinterm. Wahnsinn. Butterweich. Also der ist wirklich streichelzart, 75.
Weil er nicht wie ich mit harter Händearbeit sein Brot verdienen musste, sondern in der Künstler- und Schauspielszene beheimatet ist, während ich ja mir meine erste Million verdient habe durch Flaschen einräumen beim Edeka Schuller in Nürnberg-Ziegelstein. Möchte ich an der Stelle nur mal betonen. Ich weiß, wie viel eine Mark wert ist.
Ja, das ist
das wissen die Künstler, du nicht, weil du ja Künstlerin bist und einen Lebensstil hast, von dem Normalsterbliche wie ich nur träumen können.
Genau, wir werden der Schauspielschule von den Resten gelebt, die Leute beim Kellnern auf dem Teller zurückgelassen haben. So schaut's aus. Wissen auch die wenigsten. Und Haferflocken. Und Prosecco aus der blauen Flasche für 1,99.
Ja, den kenn ich auch
Aspirin
noch.
Schon da. Der ist Wahnsinn.
Das
der
waren die auch, die durfte man durfte die nicht recyceln, weil du konntest dieses gefärbte Glas,
nein,
konntest du nicht.
Ich glaube, dass das hochtoxisch war, das Gebräu, was da drin war. Und da war immer so ein Spagat, weißt du, so ein Bindfaden war da um, oben um den Korken herum, weißt du das noch?
Klar. Und von glaub, den 1,99 Verkaufspreis entfielen 1,92 auf die Flasche, weil die so aufwendig zu produzieren waren.
Da brauche ich mich nicht wundern, dass ich jedes Jahr eine neue Brille brauche, weil mein Augenlicht schlechter wird. Von Jahr zu Jahr.
Drum,
aber jetzt trinke ich nur noch gute Sachen. Jetzt
habe ich Optiker gesagt, Aldi,
jetzt müsste
zum Beispiel.
Jetzt wirklich, also wenn ihr mir zuhört, wenn ihr Induktionsherdplatten habt und ihr da was abbratzt, das passiert auch, dass man sich ein Fleisch abbratzt und dann spritzt halt das Fett raus. Wenn man diese Schlieren nicht wegbringt, das habe ich von Alfons Schubeck gelernt, beziehungsweise seinen Damen, die um ihn rum während den Kochsendungen immer diese Erdplatten wieder sauber gemacht haben, einfach ein feuchtes Tuch, ein bisschen Wodka drauf und drüber wischen. Es wird wie neu. So spiegelglatt wie die Straßen von Nürnberg.
Ich dachte, du hast den Wodka gekauft, um Gabriele Krone Schmalz ein Mitbringsel zu überreichen, die auch zu Gast war in deinem Podcast.
Die war auch zu Gast und das war ein sehr interessantes Gespräch. Und sie ist, was ich nicht wusste, gebürtige Oberpfälzerin.
Das ist die Geschichte, die sich der KGB für sie ausgedacht hat. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert. In Wirklichkeit heißt sie Igor Schmalzikow und ist ein russischer Spion. Und wenn du sie googelst,
ich habe sie
gegoogelt. Und der erste Suchbegriff bei dir ist übrigens der erste Suchbegriff, wenn man dich eingibt, Mann.
Also bei mir? Ja. Mann?
Ja, also ich nehme an, dass es darum geht, um dein Liebesleben, das die Leute interessiert. Bei Gabriele Krone Schmalz ist der erste Suchbegriff tot aufgefunden. Und das finde ich interessant.
Ach du Schande. Ja, sie ist sehr lebendig, auch, glaube ich, 74 oder 75, topfit. Und leider ist ihr Mann vor 4,5 Jahren verstorben und das war die große Liebe.
War
und
der
die
Mann
haben zusammen
die Krone oder der Schmalz? Der Schmalz.
Herr Schmalz. Und das war sehr interessant, weil ich habe sie zum Schluss nämlich gefragt, neben allem zu Russland und Ukraine, habe ich sie gefragt, woher denn diese markante Frisur stammt, also dieser Spitz. Hat sie gesagt, ihr Mann, der war, wie sagt man, Bauunternehmer und hat, glaube ich, auch ein Architekturstudium gehabt. Und der hat immer gesagt, weil sie hat längere Haare gehabt und die waren aber nicht so schön und so spürst. Und dann hat sie gesagt, was mache ich mit den meinen Haaren? Und er hat gesagt, schneid sie doch ab, Schatz, dir würden kurze Haare gut stehen. Und sie hat gesagt, ja, was? Dann ist sie zum Friseur kam zurück und hat sie gedacht, oh mein Gott, dann hat er vorhin so eine Problempanik gehabt. Und dann hat sie gesagt, das kann ich da mit rumlaufen. Und der Mann hat gesagt, gib mir mal die Schere. Und weil sie vorhin so einen Wirbel hatte, hat er diesen Wirbel in diese Frisur eingearbeitet und hatte diese ikonischen zwei Bögen reingeschnitten. Und dann hat sie gesagt, bis zu seinem Tod, also bis zum Tod ihres Mannes, hat er ihr diese Haare geschnitten und hat dann, als er gemerkt hat, er kann das nicht mehr, weil er einfach schlecht beieinander war, eine Friseurmeisterin angelernt und die hat ihm gesagt, heute noch zu ihr, zu der geht sie auch heute noch mal hin, und die hat zu ihr gesagt, also wie das jemand ohne eine Friseurausbildung überhaupt schneiden konnte, das ist ihr bei der Haarstruktur ein Rätsel.
Ein Naturtalent. Der Herr Schmalz. Mhm. Ich habe immer gedacht, das wäre so eine Latexhaube, die man einfach über den Kopf zieht. Aber
du bist so bass.
Nein, bin ich nicht.
Aber sie hat natürlich sehr, sehr humorvoll und sehr charmant.
Einen guten USP, ob sie mit längeren Haaren besser aussehen würde, schlechter ausgesehen hat, das vermag ich nicht zu beurteilen. Falls ja, falls ihr die längeren Haare nicht gut gestanden haben, müssen die wirklich verheerend gewesen sein. Also Frauen mit kurzen Haaren machen mir immer ein bisschen Angst und sie gehört dazu. Glaub,
nein,
dass die dich in den Schwitzkasten nehmen kann, bis dein Genick bricht.
Nein, du bist ganz zart. Du bist eine ganz zarte Person. Und ganz und lustig auch. Also sehr, sehr humorvoll. Und hat natürlich, ist ja eine Ikone des Journalismus. Sie war die erste westliche Journalistin, die Mikhail Gorbatschow interviewt hat. Und sie war die erste, die noch vor der sowjetischen Presse in die Katakomben des KGB durfte und auch darüber im russischen Fernsehen berichtet, oder im sowjetischen Fernsehen damals berichtet hat. Also russischen Netze. Und das war, sie hat viel zu erzählen. Und sie hat damals auch ihren Wohnsitz, also sie hatte mit Gerd Ruge zusammen in das Hauptstadtstudio von der ARD in Moskau geleitet. Und der Ruge hatte immer noch einen Wohnsitz in Deutschland. Und sie sagt, sie ist mit ihm super zurechtgekommen, weil manchmal hat er keine Lust zu moderieren. Und dann ist er nur mit seinen russischen Philosophenfreunden abgegangen und gesagt, was machst du da mal, ich bin da mal weg. Und dann ist er irgendwie in irgendein russisches Restaurant mit seinen ganzen Philosophen und Literatenfreunden gegangen und sie durfte dann selber moderieren. Er hat ihr ziemlich freie Hand gelassen und sie hat es genossen, dort so frei berichten zu können. Und dadurch, dass sie natürlich perfekt Russisch spricht, ist sie immer ohne Dolmetscher unterwegs gewesen. Und sie sagt, das hat natürlich, weil ihr war wichtig, einfach den Kontakt zu normalen Leuten zu halten. Es gibt eine super Doku von ihr, die kann ich euch allen mal empfehlen. Die ist, glaube ich, in der ARD auch gelaufen, über Frauen in Russland. Da hat sie eine, ich glaube, es war ihr erstes Buch, hat sie über die Frauen in der Sowjetunion geschrieben. Und da hat sie alle möglichen, mir ist eine Frau in Erinnerung geblieben, die hat in der Fischzucht gearbeitet und hat noch einen Job, glaube ich, war eigentlich Lehrerin, aber hat in der Fischzucht die Hauptkohle verdient, weil der Mann irgendwie gesoffen hat und die Familie verlassen hat und sie hat sich um die Mama gekümmert, um die Kinder gekümmert und das waren tolle Frauen dabei. Also das war eine wahnsinnig interessante Doku, wo du halt sehr viel von Land und Leuten gesehen hast und das war ihr halt immer wichtig.
Sie hat ja auch eine fundierte Meinung zu den Ereignissen der Weltpolitik. Hast du sie gefragt, was sie von der Grönland-Eskalation hält?
Da hat sie, ich habe Grönland, habe ich die Iraner, habe ich sie gefragt, da hat sie gesagt, da ist sie sich noch nicht sicher, da möchte sie auch nichts dazu sagen. Grönland haben wir nicht gefragt, aber nein, der Trump halt wie immer laut, polternd, frech. Droht umeinander und ja, jetzt natürlich schon, wer war es, Jürgen Trittin, der gefordert hat, also deutsche Soldaten, der Grönland, habe ich gesagt, ja genau, jetzt wird nach dem Hinterkusch und nach der Ukraine wird die Freiheit Deutschlands in Grönland verteidigt. Das wird wahrscheinlich
nicht
der neue
Narrativ. Nicht die Freiheit Deutschlands allein, die Freiheit der freien Welt wird in Grönland verteidigt. So schaut es aus. Und ab heute sind 13 Bundeswehrsoldaten in Grönland stationiert. Da unbedingt, hat Trittin schon ist vorgeprescht und es ist wirklich so, dass die ersten, also 13 Bundeswehrsoldaten machen sich auf den Weg nach Grönland, um dort vorbereitende Sicherheitsmaßnahmen für NATO-Manöver zu machen.
Nehme ich an, werden die Navy Seals ihr Training verschärfen, wenn sie wissen, dass 13 deutsche Soldaten.
Ich glaube, die stellen einfach die Dixi-Klos auf. Das ist der Beitrag Deutschlands zum NATO-Manöver. Aber
ich glaube, dass das halt bei Trump so ist, wie es immer ist. Er ist saufrech, fordert irgendwas. Dann sind alle in heller Panik und Aufregung. Alle wissen gar nicht, meint er das ernst? Ist das ein Schmäh? Dann wird noch eins nachgelegt. Dann geht es in Gespräche und dann wird irgendein Deal ausgehandelt werden und Dänemark wird Geld kriegen für irgendwelche Gebiete in Grönland oder Bodenschätze oder sonst was. Keine Ahnung. Also,
vielleicht will er einfach das passiert. Das kann ja sein, aber ich glaube, er hat einfach nur so einen Globus vor sich stehen. Und auf Globen ist ja Grönland ganz verzerrt. Es ist ja gar nicht so groß. Aber auf dem Globus, weil es ja ganz oben ist und du musst es ja auf der Kugel, musst du es ja viel größer darstellen, als es in Wirklichkeit ist. Es ist in Wirklichkeit nur 8-mal so groß wie Deutschland, schaut aber auf dem Globus aus größer als Afrika. Und vielleicht hat er sich davon ins Boxhorn jagen lassen. Dass er denkt, es wäre viel größer und ich will das haben. Dabei ist es nur so ein kleines Inselchen.
Zu mir hat bei Servus TV einer gesagt, ja, das weiß man doch, dass der schon in einem frühen Stadium der Demenz sich befindet. Sag ich, das wäre mir neu. Also das hätte jetzt noch nicht erinnert. Ja, da gibt es sowas wie Prädemenz. Sag ich, also das erkennt er, dass Trump unter Prädemenz leidet, aber dass Biden natürlich topfit war und seine eigene Frau nicht mehr von seiner Schwägerin unterscheiden konnte, das war irgendwie so ein Nebenkriegsschauplatz, dass der völlig gaga war, das hat ja die Presse bis zum Schluss bestritten. Und die gehen mir, also Prädemenz, weiß ich nicht, aber das also scheint mir nicht so, wenn man ihn reden hört, dann ist er doch klar, und in seiner typischen Trump-Manier halt, man sagt, yeah, it's wonderful, oh, it's marvelous, oh, we're great, great nation, it's gonna be great. Aber dement wirkt dem, oder? Was würdest du sagen?
Na, er wirkt einfach verrückt. Also gute alte Größenwahn gepaart mit Narzissmus natürlich und amerikanischem Selbstbewusstsein. Also ich bin großer Trump-Fan. Ja. Werde es auch demnächst in Trump-Media investieren.
Transfer Social, oder wie?
Aktientipp der Woche. Trump Media.
True Social.
Naja, auch unter anderem. Und die machen, glaube ich, in Kryptowährungen und was weiß ich was. Also, wenn man Geld übrig hat, Tipp der Woche. Nicht von mir.
Okay.
Kein Anlagetipp.
Du sagst es,
kein
du Anlagetipp, sagst es mir auch, mir. Aber ich investiere auch bei 50. Also, weil du hast meistens recht. Also wenn ich irgendwas vorschlage, dann bis auf die Silberaktien ist es
irgendwie Wenn ich was vorschlage, dann kann man auf jeden Fall sich daran orientieren, dann geht's runter. Dann also immer genau das Gegenteil von dem machen, was ich mache, dann wird man reich. Apropos Demenz, wollte ich noch sagen, hast du gehört von dem Vorschlag der niedersächsischen Bildungsministerin, das schriftliche Dividieren in den Schulen abzuschaffen?
Unbedingt. Das wird natürlich in Niedersachsen bei der PISA-Studie, das wird sie weit nach vorne an bei der PISA-Studie, wenn sie Dividieren abschaffen. Das ist also ein Wahnsinn. Hast du gehört, dass Markus Söder vorgeschlagen hat, die kleinen Bundesländer abzuschaffen?
Also alle anderen außer Bayern, oder was will er?
Na, also sowas wie Bremen, glaube ich, oder kleine und schwache Bundesländer möchte er abschaffen. Keine genauen Vorschläge, also ich nehme an, Bayern, NRW ist da nicht betroffen. Dann frage ich mich, Bremen, das ist das Armenhaus Deutschlands mit einem völlig undiskutablen Bürgermeister. Höchste Armutsquote, höchste Kinderarmut, wo sollen die unterkommen? Wer will die denn? Sagen wir dann, wir annektieren dann Bremen oder verkaufen wir es an Trump oder vielleicht
ja,
an
vielleicht
Putin
will das haben. Wer, vielleicht kann man ihm das schmackhaft machen statt Grönland. Ja, da kannst du ja auch Schiffe stationieren an der Weser oder Bremerhaven könnte da, glaube ich, noch dazu. Das ist ja idealer Nordseezugang.
Die müssen eh den Hafen zumachen jetzt mit dem Klimaabkommen, das sie gestimmt haben. Also da wird der Hafen eh geschlossen werden. Also vielleicht Hamburg noch und Berlin dazu.
Ja, ich glaube, er hat sich das so vorgestellt, dass Bremen zu Niedersachsen gehören soll. Hamburg und Schleswig-Holstein gehen zusammen. Sachsen und Thüringen, Saarland und Rheinland-Pfalz, Mecklenburg, Brandenburg und Berlin. Also die DDR gibt es dann wieder.
Wer in Bremen?
Ja, Niedersachsen oder wir.
Ja, Niedersachsen.
Als Außenstelle. Wir haben ja auch eine ständige Vertretung in Berlin und Brüssel. Da kann man ja auch in Bremen eine haben.
Hast du übrigens gehört, apropos Außenstelle, was Herr Außenminister Waterfall, der war bei den Vereinten Nationen und hat gefordert, es möchten doch mehr Kosten mit Deutschen besetzt werden angesichts des großen Engagements und des wichtigen Engagements der Deutschen, also sowohl finanziell als auch politisch und gesellschaftlich und überhaupt. Und hat er vorgeschlagen, man könne doch auch also gewisse Außenstellen der Vereinten Nationen nach Bonn verlegen.
Hat das nicht mehr so weit?
Ich habe gesagt, Deckendorf war doch auch, oder Hutturm, oder Martin. Da,
man könnte auch
doch
ihn irgendwo hin verlegen, finde ich.
Ja,
nach Grönland
das
zum Beispiel. Also das wäre mein Wahnsinn. Vorschlag, dass man das deutsche Außenministerium irgendwo ganz weit weg hin verlegt, solange er noch am Ruder ist.
Bist du wahnsinnig? Nach Bonn, dann musst du erst mal Kummer auf sowas. Ich habe dann übrigens gleich, als ich Vereinte Nationen gehört habe, den Instagram-Account von Annalena Baerbock.
Ja, was gibt's denn Neues?
Geschaut, was da, du irgendwie, also jetzt ist sie sehr weltmännisch, also das darf man nicht sagen, weltfraulich unterwegs und ein Klima überall auf der Welt und ja. Und also weniger mehr, also ich glaube, sie hat jetzt davon Abstand genommen, so in modischen Schuhen und in irgendwie in Coffeeshops sich abliften zu lassen.
Schade.
Das, glaube ich, ist nicht so gut angekommen. Naja, was willst du erwarten von einer Frau, die nicht einmal weiß, ob sie Bär oder Bock ist? Ich muss da wissen, ob ich einen Bär geschossen habe oder einen Bär geschossen habe oder einen Bock geschossen habe oder einen Bär erlebt habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja, also sie faselt sich halt in holprigem Englisch irgendwie so durch ihren Berufsalltag und macht halt wahnsinnig auffällige Videos mit Musik unterlegt und relativ schnell geschnitten und manchmal auch Videos, wo sie über den wo sie versucht, uns Mut zu machen, weil doch die Zeiten so schwierig sind und jetzt sind doch die Amis auch im Klimaabkommen ausgestiegen und wo doch there's hurricanes everywhere and storms and floods and but you have to think positive. Also ist schon sehr lustig. Aber ich habe natürlich nicht auf Folgen gedrückt, weil ich nicht will, dass jemand sieht, dass ich Erfolge
erzielt. Kann man das nicht irgendwie, ich bin ja kein Social-Media-Experte, kann man das nicht inkognito vielleicht machen? Weil mich würde es sehr interessieren, was sie da so treibt und ich habe ja keinen Account. Traue mich das ja immer nicht, weil ich Angst habe, dass ich abgehört werde oder abgefischt.
Ich habe Ich habe festgestellt, dass ich habe doch ein Interview gemacht mit einer Domina, mit Nina Worker, einer wunderschönen, sehr eloquenten, sehr kultivierten Frau bei Servus TV. Und jetzt haben wir ein paar Clips online gestellt und da kam sofort sensible Inhalte. Und ich sehe seit 3 Tagen, dass diese Clips geshadowbanned sind. Also die haben die Reichweite gedrosselt. Die stehen. Also sie sind am Anfang durch die Decke gegangen, sie hatte sofort über 1 Million Views und seit 3 Tagen steht das genau bei 1,1 Millionen und es bewegt sich nichts. Und dann hat Servus TV jetzt angefragt bei Instagram und offensichtlich machen die dann bei so du Enthauptungen von WS an, okay, ist klar.
Das ist ja auch aber was anderes, das gehört ja auch zum Leben dazu.
Aber wenn man über Pupsi und Gaxi redet und über Domina-Tätigkeit, dann ist das natürlich, muss das geshadowbanned werden.
Geshadowbanned, das finde ich aber ein schönes Wort. Das werde ich mir aneignen. Ich finde es gut, dass es noch Institutionen gibt, die sich um die moralische Integrität in unserer Gesellschaft kümmern. Macht ja sonst schon keiner. Ja. Die Grünen jedenfalls machen es nicht.
Außer Daniel Günther.
Und Daniel Günther natürlich.
Natürlich.
Schwarz-lackierte Grüne. Aus dem hohen Norden, der auch bald kein eigenes Bundesland mehr haben wird, wenn es nach unserem Ministerpräsidenten geht. Schleswig-Holstein kann es dann auch vergessen. Das können wir im Tausch, wenn die Amis Grönland kriegen, kriegt Dänemark als Ersatz von der NATO Schleswig-Holstein. Wäre mein Wes, das wäre doch gut. Und Daniel Günther heiratet Mette Marit.
Mette Marit, ja.
Aber die ist, glaube ich, Schwedin, ihren Sohn. Oder? Irgendwas da oben.
Die ist, die ist Norwegerin.
Norwegen, ja, ich kenne mich da in den Benelux-Ländern nicht so aus. Ich habe auch
bei mir schon, haben sie. Müssen wir eine Folge machen, nur über Königshäuser.
Bei mir haben sie nicht nur Dividieren abgeschafft in der Schule. Ich musste, es ist am Berliner Gymnasien, in dem Zusammenhang noch, habe ich gelesen, dass auch selbst an Gymnasien jetzt deutsche Weltliteratur wie Goethe, Schiller und so weiter nur noch in vereinfachter Sprache. Auch natürlich auf Anregung der einstmals grünen Bildungssenatorin. Und ich habe jetzt da ein Muster erkannt. Ich glaube, die Grünen wollen, dass die Schüler immer dümmer werden, dass sie ihre eigenen Wähler dann vielleicht dadurch generieren.
Man könnte der Plan dahinter stecken, aber wie liest sich sowas wie vereinfachter Goethe? Was steht da?
Es wird zusammengefasst.
Also ohne Subjektprädikat, Objekt überbewertet.
Alles
so.
Ohne Satzzeichen und halt sehr kurz natürlich, weil die Aufmerksamkeit.
Das ist Deutsch. Das ja, genau. Das ist Machete.
Da, Faust, Alter. Ja,
Faust, Alter.
Kennt der Berliner Gymnasiast.
Oh mein Gott. Ja, aber du, das ist in Museen, auch in München. Waren wir neulich in einem Museum, da kannst du auch diesen Audioguide in einfacher Sprache. Das ist noch einfacher als das. Das ist ja nicht jetzt irgendwie hochkompliziert. Also, ja, natürlich. Wir schauen ja auch schon nicht so viel Subjektprädikat-Objekt. Aber ich weiß es nicht. Also, das ist unglaublich. Na, also, Deutschland, man könnte manchmal verzweifeln. Ich habe gedacht, jetzt im Sommer, ich mache auch einen trockenen Januar, machen jetzt alle Dry January. Sie können es nicht aussprechen, aber sie machen Dry January.
Und dann habe ich gesagt, Dry im Sinne von trocken.
Ja.
Weil ich gedacht habe, es gibt jetzt 3-mal Januar irgendwie und erst im April geht es normal weiter. Ich habe das nicht Dry im Sinne von trocken heißt es jetzt.
Dann machst du das nicht. Du hast ja schon Dry December gemacht oder November.
November habe ich gemacht und jetzt muss man wieder gut sein. Also ja, der absolut. Januar ist ja also ich hab mich, nachdem ich ja eine Woche wegen des Schneefalls das Haus nicht verlassen konnte, habe ich mich natürlich durch meine fränkischen Biervorräte durchgetrunken. Das ist meine
so
Art, mit der Wetterkatastrophe umzugehen.
Ich habe mir jetzt zumindest vorgenommen, ich trinke nur am Wochenende, unter der Woche nicht. Aber bisher geht es ja auch noch nicht so ganz aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also immer kommt wieder irgendeine Meldung, wo du denkst, ja, zum Beispiel Daniel Günther bei Lanz, der Zensur fordert und dann irgendwie anscheinend doch ungestraft davonkommen wird. Also Kubicki hat ja gefordert, er soll sich entschuldigen oder zurücktreten. Und ich schwöre dir, keines der beiden Dinge wird passieren.
Natürlich nicht.
Es gibt überhaupt keinen Rücktritt mehr. Da werden sie doch früher, kannst du dir auch an die guten alten Zeiten in Deutschland erinnern, wo du wegen einer Briefkopf-Affäre zurückgedreht
Gott hab ihn selig.
Der gute Karl Theodor zu Guttenberg, wenn man sich da denkt, was bin ich eigentlich zurückgetreten? Das gibt's ja nicht. Du, ein Skandal um andere und keiner tritt mehr zurück.
Einkaufschips waren es damals bei Möllemann, oder? Er hat irgendwie Werbung gemacht für diese Dinger, diese Plastikdinger, die du anstelle eines Euros in den Einkaufswagen reinstecken kannst, und hat das auf seinem Briefpapier gemacht. Und dann sprang er aus einem Flugzeug, nachdem er kein Amt mehr hatte. So ja, ist früher mit Politikern umgegangen worden.
Da weiß man ja auch noch nicht. Da hätte ich mal Krone-Schmalz fragen können, ob da vielleicht irgendwie russische Geheimdienst dahinter steckt oder was.
Hat ihn geschubst.
Da gibt's ja auch viele Tiere. Ja, irgendwie, das ist doch ganz komisch aus, oder?
Alles komisch.
Barschel, die Badewanne, das ist auch nie, das ist auch mysteriös, oder? Was meine ich genau?
Ja, in dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich diese Woche in tiefer Trauer bin, weil Erich von Däniken von uns gegangen ist. Und ich war großer Anhänger. Wer? Erich von Däniken.
Wer?
Erich von Däniken, der bekannteste UFO-Forscher. Da gab es noch keine Verschwörungstheorien. Sehr viele seiner Werke habe ich in jungen Jahren gelesen, weil mich das Thema irgendwie angesprochen hat. Und bin ja auch damals in Interlaken in der Schweiz gewesen, wo er gewirkt und geforscht hat. Und seine Theorie war ja, dass, sagen wir mal, die Menschen nicht vom Affen abstammen, sondern dass Außerirdische die Erde besucht haben und dabei die Menschenaffen sozusagen veredelt haben. Und
verschlimmbessert.
Ja, sozusagen. Also sie haben natürlich auch erst einmal experimentieren müssen. Und die menschliche Intelligenz hat sich demnach nicht durch die Evolution gebildet, sondern durch häufigen Geschlechtsverkehr, den die angereisten Außerirdischen mit weiblichen Menschenaffen betrieben haben. Und zwar so lange, bis ein Mensch rausgekommen ist, der ungefähr halbwegs gerade ausgehen konnte und mit Feuer umgehen. Das war seine, also jetzt stark verkürzt natürlich, aber das war seine Theorie, wie die Menschheit entstanden ist. Und das hat mich also sehr angesprochen als junger Mensch, warum auch immer.
Du, wenn man oft so Gespräche auf der Straße mit Ohr hat, denke ich mir, die Theorie ist gar nicht so weit entfernt.
Ja, das ist doch
ich hätte jetzt
meine Rede.
Nur gedacht, du bist ja Schwurbler, aber das klingt nicht so unplausibel, das muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Gut,
ja,
das
warum?
Würde auch Daniel Günther zum Beispiel erklären.
Ja.
Also
Mittelmaß Gyni, wie ich ihn immer nenne. Du, ich glaube, das größte Problem beim Gyni ist, dass er, das stellst du fest, wenn du das Interview nochmal anschaust und wenn du mal, also diesen Ausschnitt nochmal angeschaut, ich glaube, dass er gar nicht versteht, A, was Social Media ist und B, wie das funktioniert. Ich glaube, er kapiert es gar nicht richtig.
Weiß ich
das
nicht.
Ist
ich
so
glaube,
mein
dass
Eindruck.
Er schon viel Zeit hatte, als Jugendlicher sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil wenn Menschen wie Daniel Günther, die ja in der Jungen Union groß werden, haben ja auch keine Freunde. Also der saß ja sicherlich sehr lange und sehr oft alleine in seinem Zimmer zu Hause.
Im Mülleimer.
Also ja, in der Schule im Mülleimer.
Kopf
oder
über
er ist
Mülleimer.
Hausbeschult worden. Kann natürlich
ist
auch sein.
Ist hausbeschult worden.
Und
hat
auf jeden
Affen
Fall
gehabt,
nicht das gemacht, was wir beide gemacht haben, als wir jung waren. Nämlich weggehen, Spaß haben und Freunde treffen, weil das war bei ihm nicht möglich. Ich glaube,
so schaut er zumindest aus, ja.
Ganz
nein, wirkt so harmlos, aber er ist so ein Biedermann, der, glaube ich, in der Essenz, im Kern, dann doch latent gefährlich ist. Und das zeigen ja seine Aussagen. Also auch die Verachtung gegenüber dem Rechtsstaat. Und wie er da sitzt und er sagt, es gibt ja bei ihm Abgeordnete, die dann auch solche Portale schauen und das dann weiterschicken.
Am Ende hören da noch welche unseren Podcast. Das muss ich mal vorstellen. Wenn das in Schleswig-Holstein Schule macht.
Zersetzung, oder? Hieß das in der DDR, oder? Zersetzung, Volksersetzung. Ja, schau.
Wenn
so,
das Schule
nein, um
macht.
Gottes Willen, das muss verhindert
Daniel
werden.
Daniel Günther, übernehmen
Schule
Sie,
macht.
Verbieten Sie die letzten Monikaner umgehend in Schleswig-Holstein. Sonst fliegt Ihnen das Ganze um die Ohren. So schaut's doch aus.
Gott, Daniel Günther. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber es gibt Hoffnung. Es ist nämlich Daniel Brendi, glaube ich, heißt der Typ vom Deutschlandkurier, der dieses Nancy Faeser-Meme gemacht hat. Ich hasse die Meinungsfreiheit. Hast du das mitbekommen? Der ist freigesprochen worden.
Ist freigesprochen worden, ja. Das ist doch Satire.
Ganz klar erkennbar. Nicht klar offenbar, weil in erster Instanz ist er tatsächlich zu 7 Monaten auf Bewährung, glaube ich, verurteilt. Gefängnis, musst du dir vorstellen.
Ja.
Und das in Deutschland. Und da, wo bleibt da der Aufschrei von Herrn Günther?
Ja, verstehe gar nicht. Ich dachte, Frau Faeser wäre so eine humorvolle Person. Also so wie sie rüberkommt, ist das doch eine richtige rheinische Spaßkanone.
Was macht die eigentlich
als was geht sie denn wohl im Karneval? Würde mir als Bärbel Bass vielleicht?
Also mich würde mehr interessieren, als was will sie denn jetzt in der Zwischenzeit durchfüttern? Wo haben wir es denn hingepackt, die Frau Faeser?
Naja, um bei deiner Theorie zu bleiben, glaube ich, dass sie wieder bei Penny in Schkeuditz kassiert. Aber ich weiß es nicht. Das
große Bildungswerk,
Friedrich-Ebert-Stiftung, irgendwas wird es doch geben.
Naja, irgendein NGO. Das, ja. Auf alle Fälle, wenn ich Daniel Günther dann denke, ich mir, also das ist unfassbar, wenn ich erzähle, ja, unsere Demokratie, da geht es dann um unsere Demokratie, da möchte ich sagen, ja, die Demokratie von Meldestellen, von Hetzportalen, von NGOs, von Schwindlingen, die Leute verpetzen, die dann vor Gericht stehen und vielleicht sogar ins Gefängnis müssen wegen so einem Bullshit. Das ist die Demokratie, die es zu verteidigen gilt. Ich glaube, es hakt ein bisschen. Und dann, wenn er bei der Wahrheitsfindung ist, dann hocken ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Experten wie Elmar Thewissen, die einfach glasklar lügen, da regt selber keiner auf. Der hat erzählt, Charlie Kirk, nach der Morde von Charlie Kirk erzählt, der hätte gefordert, dass Schwule gesteinigt werden müssen. Das kannst du mit zwei Mausklicks widerlegen, dass das eine Lüge ist. Also belegen, dass es eine Lüge ist. Das ist ja lauter so Bullshit. Als Elon Musk getwittert hat bei der zweiten Wahl von Donald Trump, we did it, das heißt, Thewissen noch als USA-Experte im ZDF und hat gesagt, ja, das wird ja ganz klar besinnen und Kamala Harris sieht ja ganz klar vor, weil den, das ist ja alles Bullshit. Karl Lauterbach, der da 158 Mal bei Lanz rumsaß, also die Impfung ist nebenwirkungsfrei. Das ist ja auch alles gelogen gewesen. Das interessiert keinen Menschen. Da gibt es keine Entschuldigung, gar nichts. Ja. Und dann rege ich mich auf über News, ja lächerlich. Aber gut, News hat zurückgeschlagen, glaube ich, und Jürgen Steinhöfer hat eine Abmahnung geschickt, Herrn Günther, dessen Ultimatum gestern ausgelaufen ist. Ich bin mir gespannt, was da passiert.
Spricht alles wieder für die Theorien von Erich von Däniken. Und jetzt ist keiner mehr da, der das
ja
weiterverfolgt.
Aber das ist untergegangen, diese Theorie. Ich muss mir wirklich, hast du ein Buch, das du mir leihen kannst
zum Thema UFOs? Ja, werde ich dir mitbringen.
Ja? Als eurer Schwurbler lese ich mal das durch.
70 Millionen Bücher hat der Mann verkauft.
Nein!
Ja, mehr als wir. Bisschen.
Das ist ja schwer reich, der Mann dann.
Ja, er hat ja auch deswegen einen Freizeitpark in Interlaken eingerichtet, der allerdings Insolvenz anmelden musste, so einen außerirdischen Park. Da hat er sich ein bisschen verzettelt. Da war ich dann auch nicht mehr sein Fan, weil das ging dann schon sehr in so eine Eventrichtung und ich bin ja da schon sehr für Ernsthaftigkeit, wenn man solche Themen beackert. Also das muss schon alles auf einer wissenschaftlichen Grundlage, wie diese Kornkreise, von denen man ja weiß, dass sie durch UFOs entstehen. Ja, und er hat ja auch gesagt, dass zum Beispiel die Inkas, das waren auch alles Außerirdische, das haben die Leute nur damals nicht gewusst, weil sie die Personen nicht zuordnen konnten und die sind dann direkt dort gelandet, haben diese Dinger gebaut und waren dann wieder weg. So war das.
Unfassbar. Dann verkauft er 70 Millionen Bücher mit seinem Schmarrn.
Da kannst du Geld machen. Ich glaube, wir sollten uns auf andere Themen verlegen. Den Extraterrestrial-Podcast machen, oder?
Schleswig-Holsteinische Politiker sind Außerirdische, die durch Geschlechtsverkehr mit weiblichen Affen zustande gekommen sind.
Zum Beispiel. Man könnte auch seine Füße fotografieren, auch eine Einnahmequelle, die man sich erschließen sollte. Habe ich diese Woche gelesen, dass Lily Allen, wenn du die zufällig kennst, ein britischer Popstar, verdient $10,000 im Monat, weil sie ihren Füßen einen eigenen OnlyFans-Kanal gewidmet hat. Und jetzt halte ich fest, weißt du, was am meisten Geld bringt? Wenn sie in Essen steigt. Also nicht in Essen in Deutschland, sondern in Lebensmittel. Und ich stelle mir vor, wie ich mich filme, wie ich in so eine Badewanne voll Leberkäsebrät einfach warte.
Du probierst doch mal.
Ja, und dann lade ich das hoch und dann bin ich wahrscheinlich ein gemachter Mann.
Anna Lily Allen, die ist echt, die macht überhaupt noch Musik, die ist ja so hohl, die hat den IQ von einem Pfund Brezen und so, jetzt wirklich. Die hat erzählt einmal in einem Interview, also wirklich lachend und scherzen. Ich glaube, sie weiß gar nicht mehr, wie viele Abtreibungen sie hatte. So viel hatte sie. Du bist ja nicht ganz sauer, Mädel. Und jetzt erzählst du mir das von den Füßen. Ja, gut, das ist ja nicht verwerflich. Also so mit Füßen Geld zu verdienen. Ja, du.
Aber Füße sind so hässlich.
Nicht alle Füße. Doch. Also, pass auf. Die Gabi von meiner Agentur, das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil das ist zu intim. Auf alle Fälle, hat die schönsten Füße, die ich kenne. Wirklich, der hat so richtig schöne, die Zehen sind wie gemalt und wie die lackiert sind. Also wirklich, also Pascal, wenn die in Schokoladenpudding steigt, Gott, hat da ja ein Tausender Springer.
Oder so ein Käsekuchen. So einen schönen, warmen
Käsekuchen. Ja, ich glaube, alles, was, glaube ich, so, auch so wahrscheinlich Geräusche macht, was dann so durch die Zehen so durchbarzt. Ja. Nutella wahrscheinlich. Oh.
Ja, oder Cornflakes.
Oh. Ja, das mache ich umsonst, dass ich mir in der Badewanne voll Nutella lehne.
Ja, wir erschließen neue Einnahmequellen. Ich bin gespannt. Ich werde das Wahnsinn. Dann als Manager werde ich das dann natürlich vermarkten.
Aber jetzt muss ich sagen, es weiß natürlich, die verdient natürlich nur deshalb Geld, weil jeder weiß, dass es die Füße von Lily Allen sind, oder?
Ja, das, ja, wahrscheinlich.
Ja, jetzt.
Da wäre
oder?
Ich als Nicht-Promi natürlich hinten dran, aber du könntest schon wahrscheinlich mit Körperteilen Geld machen, sag mal. Oder vielleicht irgendwie, dass man.
Was könnte ich denn für Körperteile übrigens, der nicht so prominent ist?
Die Nase in so einen Eimer Honig dunken oder so.
Sind wir wieder bei Nutella. Ja, mein Riesenzinken, also das muss dann schon.
Da gibt es doch auch bestimmt eigene Kanäle. Es gibt doch für nichts. Ich glaube, dass Daniel Günther auch ganz abseitige Vorlieben hat. Hast du mal die Domina gefragt, ob sie ihn kennt? Oder so zufällig? Weil das sind doch diese biederen Leute, das sind doch die Schlimmsten. Die werden doch... Die lassen sich doch, der lässt sich doch durch die Straßen von Kiel peitschen jede Nacht, oder nicht?
Stellen wir doch mal Presse, wir wollen von diesem leidigen Thema Meinungsfreiheit ablenken und fragen ihn deshalb hochoffiziell, seine Pressestelle schreiben wir an, wie denn die sexuelle Folge, also nur, weil also völlig wertfrei, bei mir kannst du wirklich sagen, ich urteile da gar nichts und mir ist das völlig wurscht, ob er ein Andreaskreuz bei sich im Büro im Keller hat oder so. Können wir doch fragen. Also, und ob er auch gern so Naturschlachtung, ob er auf das steht, das ist so von Sulki gespannt werden, haben wir mal erklären lassen, und dann mit Mistgabeln traktiert werden, den Sulki ziehend.
Oder er lädt also sich die Fußbilder von Lily Allen hoch, könnt ihr mir auch vorstellen. Wie sie in ein Lapskaus steigt. Das lässt er extra für sich anfertigen.
Hm? Ich glaube, dass er gern gewickelt werden möchte als Baby. Weißt du so? Das glaube ich.
Ist das eigentlich Satire oder ist das justiziabel? Wir müssen wahrscheinlich nächste Woche nicht zu erreichen, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber in zwei Wochen aus der U-Haft entlassen.
Wie schaut's aus an der Bademantelfront, Herr Hock, sind wir da gerade
immer noch keinen, aber ich bin am Montag. Ich bin am Montag in einem Hotel in München, da lasse ich einen mitgehen, dann habe ich einen. Also wenn du mich mit Marriott auf der Brust siehst, wie ich ins Polizeiauto einsteige, dann weißt du Bescheid.
Schatz, ich weiß doch, dass du euer Sparfuchs gibst und bei Pension Uschi, da gibt's kein Bademantel.
Pension Eder war ich mal in München. In jungen Jahren habe ich das Oktoberfest besucht, da konnte man noch ohne Reservierung hin und bin mit einem Freund, unbefangen wie ich war, nach München gefahren, ohne ein Zimmer zu haben. Und das Einzige, was wir damals für unser Budget und aufgrund der Kürze der Zeit noch bekommen haben, war Pension Eder. Die gibt's nicht
und
mehr.
Und ihr wart dann total überrascht, dass das Zimmer nur für eine Stunde zu mieten war,
Es
oder?
War für die ganze Nacht zu mieten, wurde nach Stunde aber abgerechnet und das Bad war am Gang. Und das Problem war, dass nach der Wiesn, es waren auch andere Leute dort im Hotel untergebracht, die auf der Wiesn gefeiert haben und man konnte nicht, ich lasse es jetzt sein, aber es war nicht sehr appetitlich. Ich habe das Bad Jesus nicht benutzt, Christ. Sagen wir so. Ja. Ich bin dann ungewaschen wieder nach Nürnberg.
Hast in der Flasche bieselt und die stehen lassen im Zimmer wahrscheinlich,
oder? Aus dem Fenster in den Innenhof, aber das haben andere Leute auch gemacht.
Das ist gut, dass wir darüber geredet haben. Ich bin gestern nämlich bei Bad Obermeier vorbeigegangen. Das ist ein super Laden in München. Gibt es ja zwei super Läden. Da gibt es zum Beispiel Bettenried. Und dann gibt's den Bad Obermeier und die haben so schöne, wirklich so Morgenmäntel. Ich weiß nicht, ein Bademantel.
Ich habe Bad Obermeier im Sinne von Bad Simpson verstanden.
Badgeschäft. Bad. Und die haben natürlich alle Accessoires und die haben so viel, was mir total gut, also das wird dir gut stehen, aber das ist auch schon so ein englischer Lord, weißt du, so einen Morgenmantel. Also nicht ein Bademantel, so aus ordinären Frotte, sondern so diese, was du dann dieser Kragen an und dann haben die so türkisch Muster oder so, das ist großartig. Und dann
die haben auch so eine Vertiefung in der Seite, wo man diese Whisky-Karaffe reinstecken kann, glaube ich, so morgen.
Wahrscheinlich da oben eine Brusttasche für die Zigarren, also das ist so ein richtiger, ein Schlafrock ist das antiquierte Wort dafür. Sowas, also das stellen wir bei, du bist ja groß und schlank. Das kann man nur tragen, wenn man deine Figur hat. Also sowas, das wird dann mein nächstes Geburtstagsgeschenk Weihnachtsgeschenk.
Ich glaube, dass dann meine Frau aus dem Lachen dann nicht mehr herauskommen wird. Also das, wenn ich einmal anziehe, dann wird sie immer dieses Bild für alle Ewigkeit im Kopf haben und mich...
Und
nicht mehr ernst nehmen nächsten, für den Rest meines
Bei der
Lebens.
Nächsten Gelegenheit gibt's so bestickte Pantoffeln mit deinen Initialen drauf. Aha, also nicht
A. Aha Hitler. Ist ganz schlecht. Nein, nicht das machen. Nur A vielleicht oder so.
Andy Berli, A, B.
Club
sowas.
Andy, C, A.
Club Andy, ja. Schau, C, A. Also du wirst, wenn du verhaftet wirst, ich Schwester, du toppst alles. Also im Gefängnis wirst du ganz weit vorn stehen, ganz weit vorn. Also du wirst das Pin-Up in,
oh Gott,
wo
nein,
geht mein Knast hin?
Nicht.
Landsberg sein.
Bitte nicht.
So, was steht denn die Woche an?
Die Woche steht eigentlich nichts mehr an, oder? Es ist alles gesagt, was zu sagen war. Und wir haben ja unseren Hörern versprochen, dass wir lustige Bauernregeln noch oder Witze oder
sonst
Scheiße,
was. Oh Scheiße, sorry, Conny.
Aber ich habe eine.
Ich habe keine.
Ich habe eine, die stammt, glaube ich, aus dem Landkreis Erding, wurde mir zugetragen, ist historisch überliefert und ziert als Inschrift viele Höfe im Oberland. Und da steht, hat der Bauer keine Frau, tut's genauso gut die Sau.
Na, also jetzt, so verunglimpfst du mir nicht meinen Bauernstand. Du, na, also wenn es nichts Besseres einfach, dann lassen wir es mit den Bauernregeln. Bin ich jetzt ehrlich echauffiert?
Naja, das
nein,
ist
nein, nein, nein.
Aus meinem Bauernkalender. Stammt es?
Nein, aus Beate-Use-Bauernkalender. Nein, wirklich. Also, übrigens, beim nächsten Podcast bei mir bei Servus wird sein, als zu Gast der Welt da berichten, dieser großartige Chip Anthony Lee. Kennst du den Bauer, der sich immer jetzt auch wieder über das Mercosur-Abkommen, das ja eine Katastrophe ist für die Landwirtschaft in Europa und speziell auch für Österreich und Bayern und Deutschland. Und der immer klare Kante redet. Und der wird zu Gast sein nächste Woche. Und da freue ich mich voll drauf. Der nimmt keinen Platz von und der sagt, wie es ist.
Vielleicht bringt er
und
auch
kann natürlich auch alles immer
mit
zahlen.
Eine Bauernregel mit.
Ja, aber eine gescheite und nicht so, also pornöses Zeug wie du dann alle. Also wirklich. Na, also hast du denn diese anständige Ahnung?
Ja, eine hätte ich noch.
Gut.
Wenn Bauern in die Jauche segeln, helfen keine Bauernregeln. In diesem Sinne.
Wir nehmen normale Sprichwörter.
Okay, ich suche weiter. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Servus.
Ciao, mein Lieber. Servus.